Zunächst jedoch der zweite Teil der Rezension von When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, der New York Times-Kolumnistin Gail Collins, besprochen von Irmgard Lumpini.
Gail Collins, When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, zweiter Teil. Während sich der erste Teil der Rezension von Gail Collins, When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present vorrangig dem Ausgangspunkt des Buches, den die Autorin auf 1960 datierte und den vorausgegangenen Kämpfen von US-amerikanischen Frauen um Gleichberechtigung widmete, setzt nun Teil 2 in den frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es aufsehenerregende, noch nie dagewesene Erscheinungen. Mit der Mary Tyler Moore Show, nach ihrer Hauptdarstellerin benannt, kam eine neue TV-Serie, in der sie eine Mitdreißigerin spielte, die für eine TV-Station arbeitet. Während Mary Tyler Moore im ersten Jahr der Serie, die das ganze Jahrzehnt durchlief, noch mit ihrer besten Freundin vorrangig ihren Single-Status beweinte, wurde sie zunehmend zufriedener, hatte in ihren Freunden und ihrer Arbeit ein Familiensurrogat gefunden und spiegelte die Versuche der damaligen Zeit, die klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation durch ein größeres Netzwerk aus Freundinnen und Freunden zu ersetzen. Wechselnde Freunde spielten eher im Hintergrund. Natürlich war die Mary Tyler Moore Show immer noch eine Ausnahme. Nach wie vor spielten Frauen auf die Personen, die einfach ans Telefon gingen, aber sie zeigte doch die Umbrüche, die in Gang waren. Raum für persönliche Experimente mit alternativen Familienmodellen oder die freie Entscheidung über den Zeitpunkt der Mutterschaft und ein selbstbestimmtes Sexleben, das durch die Pille möglich wurde. Eine der stärksten Waffen im Kampf gegen die Gleichberechtigung ist und war die Verspottung von Frauen, ihren Fähigkeiten und ihren Stärken. Der Versuch, Frauen der Lächerlichkeit preiszugeben, ist kein neuer. Gail Collins schreibt, dass Amerikanern immer etwas unwohl beim Gedanken an sporttreibende Frauen war, auch wenn sie bei besonders außergewöhnlichen Leistungen durchaus zur Würdigung fähig waren. Gertrud Edele hatte den englischen Kanal 1926 als erste Frau durchschwommen, und zwar fast 2 Stunden schneller als die 5 Männer, die dies zuvor gewagt hatten. Und ihr zu Ehren wurde eine große Parade veranstaltet. Wilma Rudolph, die 1960 als erste Athletin bei den Olympischen Spielen gleich 3 Goldmedaillen im Sprint gewann, hatte in ihrer Kindheit Kinderlähmung gehabt. Die Feier zu ihren Ehren in ihrer Heimatstadt Clarksville war die erste, bei denen die Rassentrennung aufgehoben wurde. Später war sie jedoch gezwungen, ihr Geld als Sportlehrerin und Coach zu verdienen, denn es gab zu dieser Zeit schlicht und einfach keine Möglichkeit für weibliche Sportler, eine professionelle Karriere zu starten. Bis in die 60er Jahre wurde Sport für Frauen nur unter dem Gesichtspunkt von Gesundheit und Fitness gesehen. Der Gedanke eines Wettkampfes zwischen Frauen war schlicht undenkbar. Noch unerhörter war nur noch der Gedanke an gemischte Wettkämpfe. Die Teilnahme von Frauen zum Beispiel am Boston-Marathon wurde erst 1972 gestartet, nachdem Frauen mit falschen Anmeldungen längst bewiesen hatten, besser als viele ihrer männlichen Konkurrenten zu laufen. Am schwierigsten war es jedoch im professionellen Bereich, für Frauen als Sportlerin eine Karriere zu starten. Während erfolgsversprechend die Jungen großzügig mit Stipendien gefördert wurden, waren derartige Programme für Mädchen schlicht nicht vorgesehen. Gail Collins beschreibt sehr anschaulich, unter welch schlechten Bedingungen Mädchen Sport machen mussten. Auf Gehwegen, ohne eigene Umkleidekabinen und ohne finanzielle Unterstützung. Trotzdem waren Frauen erfolgreich. Billie Jean King hatte zu Beginn ihres College-Besuchs bereits das Double in Wimbledon gewonnen. Finanzielle Unterstützung erhielt sie jedoch nicht. Als sie dann ihre professionelle Karriere begann, rebellierte sie gegen die ungleiche Ausschüttung von Preisgeldern boykottierte mit anderen Spielerinnen verschiedene Turniere und setzte eine angemessenere Bezahlung durch. Männliche Athleten fühlten sich angegriffen und Bobby Riggs, ein 55-jähriger Tennisspieler, der längst seinen Zenit überschritten und geäußert hatte, dass Frauen ins Schlafzimmer und in die Küche, und zwar in dieser Reihenfolge, gehörten, sah eine Möglichkeit, wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit zu gelangen. Er forderte die Topspielerin heraus und besiegte Margaret Court. Danach forderte er Billie Jean King heraus. Sie fühlte sich gezwungen, die Herausforderung anzunehmen. Waren doch nach der Niederlage von Margaret Court viele überzeugt, dass das beste weibliche Tennis weit unter dem Niveau des männlichen war, wenn ein alternder mittelmäßiger Spieler eine der besten vernichtend schlagen konnte. Das Match war das bis dahin teuerste der Welt. ABC zahlte $750.000 für die Übertragungsrechte, während NBC zur gleichen Zeit nur $50.000 für Wimbledon bezahlte. Und 1973 sahen dann 48 Millionen Menschen das Match. Billie Jean King gewann mit 6:4, 6:3 und 6:3. Und dabei trug sie auch noch das kleine glitzernde Dress, das man ihr vorgeschlagen hatte, und gab damit die Lächerlichkeit zurück. Dass dieses Prinzip, Frauen der Lächerlichkeit preiszugeben, noch immer für Unterhaltung und Einschaltquoten sorgt, zeigte Stefan Raab hierzulande mit seiner Herausforderung der zwischen 1995 und 2007 ungeschlagenen Boxweltmeisterin im Fliegengewicht, Regina Halmich. Beide Male, 2001 und 2007, gewann sie klar. Auch im US-amerikanischen Kongress tat sich einiges. 1972 wurde ein Gesetz mit dem ominösen Namen Title IX beschlossen, welches Diskriminierung auf Grundlage des Geschlechts für Schulen, die öffentliche Förderung erhalten, verbot und damit grundsätzlich jede Schule in den USA verpflichtete, die Bedingungen für Mädchen im Sport zu verbessern. Hatten bis dahin die 10 größten Unis 1300 Mal mehr Geld männlichen Athleten zur Verfügung gestellt, wurden bis 1984 10.000 Stipendien für weibliche Athleten geschaffen und 30 verschiedene nationale College-Wettkämpfe etabliert. 1970 hatte es noch keinen einzigen gegeben. Die noch bestehenden Unterschiede resultierten daraus, dass das Government gleiche Voraussetzungen und nicht gleiche Ausgaben gefordert hatte. Trotzdem war dies ein unglaublich großer Schritt. Kritikern ging dies nicht weit genug, zumal die Erhöhung der Stipendien für männliche Sportler ungleich schneller erfolgte. Für den feministischen Kampf nach Gleichberechtigung scheint die Perspektive jedoch besonders wichtig. Oder wie es Doris Brown, eine ehemalige Olympiadeteilnehmerin, formulierte: Ein zweite Klasse Bürger zu sein scheint gut, wenn man vorher wie ein Bürger der fünften Klasse behandelt wurde. Title IX ist übrigens das Gesetz, welches Sarah Palin im Wahlkampf 2008 als positiven Bezugspunkt der Frauenbewegung nannte, ermöglichte es ihr doch überhaupt eine Sportkarriere als Basketballspielerin. Einige Änderungen erfolgten weitgehend unbemerkt vom Auge der Öffentlichkeit. So war 1974 ein Gesetz beschlossen worden, das nicht länger die Unterschrift des Vaters oder Ehemanns für Kredite für Frauen verlangte. In den 80er Jahren dachten selbst viele Frauen noch, dass dies die Voraussetzung wäre. Einer der erbittertsten Kämpfe, die auch hierzulande ausgetragen wurden und werden, war und ist der um die Anrede und Beschreibungen. Es setzte sich nur sehr mühsam durch, Gruppen von zwei oder mehreren Frauen nicht automatisch als Girls zu bezeichnen. Auch die allgemeine Bezeichnung Miss, als nicht auf einen gesellschaftlichen Zustand, also verheiratet oder nicht verheiratet, setzte sich nur langsam durch. Während in Zeitschriften Männer nur mit ihrem Namen und Taten genannt wurden, war es üblich, bei Frauen immer noch Attribute zu ergänzen, die auf ihren Familienstand oder ihre familiäre Stellung hinwiesen. Und während bereits 1970 Ben Pradley, Herausgeber der Washington Post, anwies, auf diese Zuschreibungen als geschiedene, Großmutter oder einfach blond bei Frauen zu verzichten, widersetzte sich die New York Times bis 1986 der zuschreibungsneutralen Anrede Miss. Dieser vorrangig von Journalistinnen geführte Kampf war letztendlich erfolgreich. Dennoch führt Gil Collins zahlreiche Beispiele an, dass gerade in den Medien Änderungen erst für die nachfolgende Generation Wirkung zeigten. Höhere Löhne, angesehenere Positionen, in den Genuss dieser endlich durchgesetzten Möglichkeiten kamen junge College-Absolventinnen, die bereits von den anderen gesellschaftlichen Änderungen profitiert hatten. Ein großes Kapitel ist mit Work and Children überschrieben. Zeigen sich hier doch die meisten Widersprüche und Probleme. Mussten sich Frauen zuerst mühsam ihr Recht auf eine Karriere erkämpfen, war es später aufgrund der wirtschaftlichen Lage notwendig, dass Frauen zum Ertrag ihrer Familien beitrugen. Eine gleichzeitig einhergehende gesellschaftliche Abwertung von nur Müttern ließ viele Mütter dem Feminismus gegenüber eine mehr als kritische Rolle einnehmen. Auch wenn Gil Collins zahlreiche Beispiele zeigt, in denen Nicht-Feministinnen von den Umbrüchen und Änderungen profitierten. Das Buch zeigt, dass zum einen die ungleiche Belastung, Selbst bei den optimistischsten Untersuchungen erledigten Männer maximal ein Drittel der Hausarbeit, und da war die Kinderbetreuung noch nicht eingerechnet, für das anstrengende Leben der meisten Frauen verantwortlich war. Zum anderen gibt es bis heute keine durchgehende, kostengünstige Kinderbetreuung. Während in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ähnlich wie in Europa, alternative Familienmodelle ausprobiert wurden, verschob sich in den 80ern das Durchschnittsalter für die erste Geburt nach hinten und die Geburtenrate sank. Frauen, die nun erfolgreich an ihren Karrieren arbeiteten, wurden mit neuen Ängsten konfrontiert. So wurde das Gerücht lanciert, dass Singlefrauen über 40 eher Opfer eines terroristischen Anschlags würden, als einen Ehemann zu finden. Gleichzeitig wurde eine Studie veröffentlicht und vielfach kolportiert, die einen jähen Rückgang der Fruchtbarkeit ab 30 meldete und also Frauen, die sich zuerst um ihre Karriere kümmerten, kinderlos bleiben würden. Beides wurde in der Zwischenzeit in das Reich der Mythen verwiesen. Die 90er Jahre zeigt Gil Collins vorrangig in ihren Unterschieden zu den vorangegangenen Jahrzehnten. So nannten sich zwar Frauen selbstverständlich Miss, ohne auf ihren ehelichen Status zu verweisen. Sie nahmen aber wesentlich häufiger bei Eheschließungen den Namen ihres Mannes an. Feminismus galt plötzlich als Schimpfwort, auch wenn es erst einmal nicht mehr als gleiche Bedingungen für Männer und Frauen forderte. Feminismus und feministische Kämpfe sind Wellen unterworfen. Auf Zeiten von größeren Umbrüchen folgten stets Backlashes. Rückschläge, aber noch immer kann nicht davon gesprochen werden, dass eine Gleichberechtigung erreicht wäre. Unterschiedliche Löhne für gleiche Arbeit, unterschiedliche Belastungen innerhalb der Familien, unterschiedliche Zugänge zu Bildung und Karriere. Während in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Frauen oft der Zugang zu Karriere verwehrt wurde, müssen heute, nachdem Mädchen oft in größerer Anzahl als jung und mit besseren Noten eine höhere Bildung anstreben, diese weit bessere Leistungen erbringen, weil man sich um den jungen Anteil sorgt, denen mittlerweile oft der Zugang weiter vereinfacht wurde. Waren verschiedene Dinge für Frauen also vorher prinzipiell undenkbar, müssen sie heute wesentlich besser als ihre männlichen Konkurrenten sein. Besonders interessant ist die Beschreibung des Wahlkampfes 2008. Gil Collins beschreibt differenziert Hillary Clintons Kampf um die Kandidatur der Demokraten, die sie letztendlich verlor, und die zuerst überwältigende Zustimmung der Feministinnen zu Sarah Palin, wobei einer der Hauptgründe war, dass erstmals eine Frau im Weißen Haus denkbar schien. Diese Sympathie schwand zwar schnell, dennoch zeigt Collins einen der großen Erfolge von Sarah Palin. Zum ersten Mal wurde auch in der Gruppe der jungen, weißen und weniger gut gebildeten Männer eine mehrheitliche Zustimmung für eine Frau als Kandidatin für dieses hohe Amt erzielt. Und auch wenn beide verloren. Die Diskussionen über ihre Kandidaturen änderten den öffentlichen Diskurs nachhaltig. Als 2009 Nancy Pelosi in ihrer Rolle als Sprecherin des Repräsentantenhauses die zweite Nachfolgerin nach dem Vizepräsidenten wurde, nahm die Öffentlichkeit kaum noch Notiz. Und es war nicht mehr die Frage, ob Obama für wichtige Posten Frauen nominieren würde, sondern nur noch für welche. Frauen in den USA haben in den letzten 50 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und sie haben dies so nachdrücklich getan, dass kaum noch vorstellbar ist, dass es je anders war. Einige der drängendsten Probleme konnten die feministischen Kämpfe noch nicht lösen. Nach wie vor ist es für Frauen ungleich schwieriger, Kinder großzuziehen und gleichzeitig Karriere zu machen. Wie aus Liebhabern erfolgreich verantwortungsbewusste Partner werden, ist nicht immer klar und durchsetzbar und viele von uns tragen immer noch unpraktische Schuhe. Gil Collins, 1945 geboren, studierte Journalismus und war zwischen 2001 und 2006 Editorial Page Editor der New York Times, die erste Frau überhaupt, die diese Position je innehatte. Gil Collins hat mit When Everything Changed eine soziale Kulturgeschichte geschrieben. Für das Buch führten sie und Kolleginnen eine Vielzahl von Interviews mit Frauen aus den unterschiedlichsten Spektren. Nicht nur Protagonisten der feministischen Bewegung kommen zu Wort, auch konservative Kritikerinnen und Frauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung keinen eigenen Beitrag leisteten. Kaleidoskopartig werden die unzählbaren Schnipsel zu einem überwältigenden Gesamtbild zusammengesetzt, welches zum einen die Siege, kleine und große, der feministischen Bewegung feiert. Schwerpunkte sind dabei, nicht überraschend, wenn man Gil Collins' Hintergrund berücksichtigt, Frauen in Medien, Kultur und Politik. Zum anderen wird im letzten Teil des Buches an der Kritik Collins an der heutigen Frauengeneration eine weitere Motivation für When Everything Changed deutlich. Sie stört sich, zu Recht, an den noch immer weit verbreiteten Annahmen, dass erstens heute auch für Frauen alles möglich wäre und zweitens die Geschichte der vielfältigen Auseinandersetzungen häufig auf die oft kolportierte Geschichte der angeblichen BH-Verbrennung reduziert wird und die feministischen Kämpfe als die von männerhassenden, militanten Frauen denunziert werden. Ihr Buch kann also auch als Lehrbuch für die Frauen gesehen werden, die zeitigstens in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aufwuchsen und die Früchte ernteten und gleichzeitig durch diverse Rückschritte in anderen Gebieten in ihren Möglichkeiten beschränkt sind. Durch eine neue Sichtbarkeit der Erfolge und Rückschritte des Kampfes um Gleichberechtigung ermutigt Gil Collins eine neue Generation von Frauen und beschwört gleichzeitig eine Tradition, die durch bisher fehlendes Wissen nicht aufrechterhalten werden konnte. Auch in Deutschland gab es diesen Bruch in den letzten 5 Jahren. Als die sogenannten neuen Feministinnen vorrangig durch Alice Schwarzer-Bashing in Erscheinung traten und zwar richtig erkannten, dass der Kampf neuer Generationen an neue Bedingungen angepasst werden muss, aufgrund fehlenden Geschichtswissens und Bewusstseins jedoch ihre eigene Kraft gleichzeitig unter- und überschätzten. Neben Gil Collins' Werk When Everything Changed kann ihre meist 2-mal wöchentlich erscheinende Kolumne, die nicht nur sehr informativ, sondern meist auch sehr lustig ist, in der New York Times der geneigten Hörerinnenschaft ans Herz gelegt werden.
Lillian Garland was raised by her great-grandmother, a former showgirl who had married a black man and ended up on a farm in Finleyville, Pennsylvania. She had long black hair, a tiny little waistline, and she was built bigger than Marilyn Monroe. So when she married her husband, like I said, was black. Can you imagine her grief way back then before the 20s? So I'd be sitting on the floor and she'd be brushing my hair, and one of the things she would always say, "Remember that word." And she would say it. She said, "Nigger." And she would point at me and she'd say, "It only has as much power as you give it. It's only a word. Don't give it any power." A tomboy who dreamed of being Annie Oakley, Garland grew up to be a pretty young woman who dreamed of being an actress. In 1976, she left for California with her eyes on Hollywood. But she wound up on the run from an abusive marriage, working as a security guard in Los Angeles. Things started looking up when she landed a job as a receptionist at a California Central Savings and Loan Association office. "I'm sitting answering phones, giving everybody messages, fussing at the bosses for not answering their wives' calls. I was having a ball, like I was mothering everybody." When she got pregnant, Garland trained someone to fill in while she was gone and returned after a 3-month unpaid leave. "We hired the person you trained," she was told. "If something comes available, we'll give you a call." Garland, who was searching for a new job with her baby in her arms because she couldn't afford a sitter, contacted the Department of Fair Employment and Housing, which told her that California had a law requiring employers to offer pregnant women unpaid leaves of up to 4 months. Her ex-employer challenged the law, claiming it discriminated against men who could not claim such a benefit. By the time the court ruled in her ex-boss's favor, Garland had lost her apartment and custody of her daughter, Kakir, to the child's father. As the appeal wound its way through the courts, her former employer offered to take her back, and her lawyer told her she had to accept in order to maintain her status as plaintiff. "They did things to me. They stuck pins in my chair. They had me doing really demeaning things. They were putting in new computers, and they said, 'We want you to get on your hands and knees underneath all these desks on this floor and write down how many blue cables, white cables, and what the numbers are on the cables.'" She told herself, "They want to force me to quit because they figure if I quit this, I'll quit this case too. but they don't know I'm my grandmother's granddaughter. In 1987, Garland's case made it to the Supreme Court, which ruled 6-3 that states could require employers to provide job protection for pregnant women. Time wrote a big story about Garland, and she was invited to Washington, where President Clinton signed her copy of the magazine, and a security guard, recognizing her, asked to shake her hand. He says, "I gotta tell my wife that I met you. We just had twins. Because of you, she didn't lose her job." Later, at a dinner, Garland was seated next to Rosa Parks, who told her, "Young sister, I have been following this case for years, and I am so proud of you." I said, "I'm sitting next to Rosa Parks, and you're proud of me?" And she started laughing and laughing. Garland was hardly the only woman to come crashing up against a barrier she imagined had long been eliminated, and she was not the only one to go to court. Throughout the 80s, women in accounting and law firms fought to get a better chance to make partner, a status the top firms repeatedly argued was based on personal relationships rather than on any specific and quantifiable qualification. In 1982, Anne Hopkins was the only woman among 88 candidates nominated for partner at Price Waterhouse, a giant accounting firm. Although she brought in more business than any other candidate, she was rejected. It was only later, when we were in litigation, that I found out about the comments that I needed to go to charm school, that I was too macho, that I was overcompensating for being a woman, she said. The partner said she would have a better chance if she dressed more femininely and wore more makeup and jewelry. It took the rest of the decade, but in 1990, a federal district judge ordered Price Waterhouse to make Hopkins a partner and give her $400,000 in back pay. In 1982, Christine Kraft of KMBC-TV in Kansas sued her employers after she was demoted from anchor to reporter because she did poorly in a viewer focus group. The viewers, she was told, found her too old, too unattractive, and not sufficiently deferential to men. Kraft said she was told by her boss, "We know it's silly, but you don't hide your intelligence to make the guys look smarter. They don't like the fact that you know the difference between the National League and the American League." A 36-year-old California outdoors woman, Kraft said she was wooed to come to Kansas by the KMBC management, who assured her that they did not mind that she looked more like an aging surfer than a beauty queen. Once she joined the station, however, she was sent through makeup, clothes, and hair consultations that left her equipped with an endless supply of polyester bowed blouses and blazers. The station claimed the focus group showed the makeover wasn't working, but testimony at the trial revealed that the consultant had opened up the focus group's discussion by saying, "Let's spend 30 seconds destroying Christine." And, "Is she a mutt? Let's be honest about this." The jury awarded her $500,000 in damages. Then the judge tossed out the verdict, saying it was the result of passion, prejudice, confusion, or mistake on the part of the jury. The job of TV news anchor had particular significance since the person reading the evening news had always been a figure of authority in American culture. I have the strong feeling that audiences are less prepared to accept the news from a woman's voice than from a man's, said Reuben Frank, the president of NBC News in 1971. ABC made the first attempt to break the network men-only club in 1976, when Barbara Walters was hired to co-anchor the evening news with Harry Reasoner. The pairing was not a success. Harry Reasoner didn't want a partner and he didn't want a woman, Walters said years later. He did not talk me off the air. The on-air chemistry, unsurprisingly, was poor. Ratings did not go up, and eventually Reasoner and Walters went off to news magazines, while Peter Jennings claimed the anchor's chair. While the network would continue to wrestle with the anchor woman's issue for another quarter century or so, local news had less trouble adapting. In 1972, King 5 in Seattle appointed Jean Anderson as evening news anchor, making her the first woman to hold that job permanently. Her management had surveyed listeners and found the audience very receptive to the idea. Others followed quickly, many of them women who would later become national household names: Judy Woodruff in Atlanta, Jessica Savage in Houston, and Jane Pauley, who became the first anchorwoman at stations in Indianapolis and later Chicago. By the early 1980s, more than a third of local anchors were women. Only 3% of those women, however, were over 40, compared to almost half the men.
Push it, push it, push it, push it, push it, push it.